Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Miriam C.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Büchermagazin. Wir sprechen hier in der nächsten Stunde über True Crime, einen wahren Kriminalfall aus der Wendezeit, aus dem ist jetzt ein Roman geworden. Außerdem geht es um ein Sachbuch, das den Zerfall unserer globalen Ordnung erklärt. Nichts ja aktueller als das. Und wir sprechen über Solidarität in der Buchbranche, wie die aussehen könnte. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Der rosa Riese oder die Bestie von Beelitz, so hat ihn die Boulevardpresse genannt, Wolfgang Schmidt. Der ermordete 5 Frauen und ein Baby. Er versuchte auch noch weitere Mädchen und Frauen zu töten, denn er konnte das skandalöserweise, muss man sagen, ziemlich ungestört tun für einige Zeit im Potsdamer Umland der Wendezeit, genauer zwischen 1989 und 91. Schmidt war damit der letzte Serienmörder der DDR und über ihn hat Krimi-Autorin Sophie Sumburane einen Roman geschrieben. Der heißt Keine besonderen Auffälligkeiten und mit diesem Roman ist Sophie Sumburane jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Mir hat der Roman schon eine Vorstellung von diesem Serienmörder gegeben, der sehr brutal vorgeht. Er tötet diese Frauen, erst vergewaltigt sie dann. Ich war aber beim Lesen von ihrem Buch fast noch dichter bei den Menschen, die zum Beispiel diese Mordopfer kannten, die auch die eine Leiche von ihrer Nachbarin gefunden haben, die Angst hatten, jetzt während diese Morde passiert waren, dass weitere passieren, dass sie Opfer werden. Und das sind ja Menschen, mit denen haben sie teilweise gesprochen. Wie war das?
Genau, also das war eigentlich mein Hauptaugenmerk, als ich gedacht habe, ich möchte mich mit diesem Fall beschäftigen. Was hat das, was hat diese Gewalt in der Wendezeit mit den Menschen gemacht, die davon nicht direkt, aber doch sehr, sehr nah betroffen waren? Und ich fand es wirklich interessant, wie auch noch 36 Jahre später die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die Zeitzeuginnen, doch nach wie vor angefasst waren und wirklich sehr emotional erzählt haben und sehr genau noch sich an wirklich interessante Details erinnern konnten, wo man sich fragt, wie kann das sein, dass etwas, das so lange zurückliegt, sich so sehr in einen Menschen einbrennt, obwohl die Person ja eigentlich gar nicht wirklich das Opfer war in dem Fall, sondern eben die Nachbarin oder derjenige, der die Polizei gerufen hat.
Wie genau sind denn dann diese Zeitzeugen, Zeitzeuginnenberichte in Ihren Roman eingeflossen?
Also die beiden Hauptfiguren meines Romans, Hedi und Gabi, sind zwei fiktive Frauenfiguren, die hat es so nie gegeben. Die sind aber sozusagen aus diesen Zeitzeuginnengesprächen destilliert. Also man kann sagen, ich habe interessante Frauen getroffen, interessante Männer getroffen, die mir Geschichten erzählt haben, die mir Schnipsel erzählt haben, kleine Anekdoten, was sie gehört haben, was ihnen mal jemand erzählt hat. Und aus diesen Gesprächen habe ich diese beiden fiktiven Figuren gemacht. Man kann immer mal Wahres finden, echte Zitate erkennen, aber die Figuren wird man so nie besuchen gehen können in dem Ort.
Und die Fakten von dieser Mordserie, die stimmen natürlich auch, das sind auch die wahren Fakten. Der erste Mord, der passiert im Oktober 89 und zwar wirklich so, ich glaube, 2 Wochen vor dem Mauerfall. Und Sie beschreiben, finde ich, das auch so plastisch in Ihrem Roman, was dieser Mauerfall bedeutet für diese Menschen in Potsdam-Mittelmark. Und ich fand das fast am eindrücklichsten, was das bedeutet für die Generation, die jetzt mitten im Berufsleben eigentlich steht. Also diese beiden Frauen, die Hauptfiguren, Hedi und Gabi, die sind auch so ein bisschen jünger, die starten gerade erst so in so ein Berufsleben. Die können sich, war mein Eindruck, auch noch so besser anpassen. Aber ihre Eltern, für die ist das viel schwieriger. Die beschreiben auch so ein Gefühl, dass das Ganze, ihr ganzes bisheriges Leben, dass sie das jetzt irgendwie als wertlos empfinden oder als wertlos erzählt bekommen, auch als irgendwie falsch. Was addieren denn jetzt noch diese Morde zu diesem Nervenzustand der Wendezeit?
Ich fand es sehr interessant, mir anzuschauen, wenn ich sowieso eine suchende Person bin in einer Gesellschaft, die gerade vor mir zerbröckelt, wie gehe ich dann damit um? Also die beiden Figuren Hedi und Gabi, genau, die stehen sozusagen am Anfang, die können sich neu orientieren, die können schauen, wo geht es jetzt hin, und leben natürlich aber trotzdem mit dieser Angst, dass dieses Narrativ eines Verbrechers im Wald, der böse Mann im Wald, das ist ja ein Narrativ, das wir Frauen oft erzählt bekommen. Außerhalb deines Hauses, da wartet die Gefahr auf dich. Und dieses Narrativ fand ich spannend zu schauen, wie einmal ältere Personen, die schon im Leben stehen und denen jetzt ihr Leben scheinbar wegbricht, wie gehen die damit um, dass jetzt auch noch draußen das Böse wartet? Und wie gehen Menschen, die eigentlich in die Welt gehen wollen und deren Plan es ist, nach vorne zu schauen und sich was aufzubauen, damit um, wenn dieses Narrativ von Gewalt draußen im Wald, das Bösartige wartet da auf dich, immer wieder neu erzählt wird und immer wieder auch durch die Medien ja stark gemacht wird und immer wieder aufs Trapez geholt wird.
Ja, Stichwort Medien. Es kommt ja zu dieser ganzen Mordserie noch dazu und zu der Angst, die sowieso umgeht. Das ist eine ausführliche, ich würde auch sagen, eine ganz aggressive Berichterstattung, vor allem von der Boulevardpresse, gibt über diesen Fall, von der Bild-Zeitung besonders, aber auch von der Super-Zeitung, Super-Ausrufezeichen, heißt die, eine Boulevardzeitung des Burda Verlags, die gab es nur ganz wenige Jahre. Was ist das, was war das für eine Zeitung?
Das war im Grunde die Ostantwort auf die Bild-Zeitung, das war ein entstand aus dem Burda Verlag eben für die ostdeutsche Bevölkerung, mit ostdeutschen Themen und sollte sich eben tatsächlich noch brutaler, noch grenzenloser mit allem beschäftigen, was in der Wendezeit und kurz danach in Ostdeutschland passiert ist. Und das ist wirklich, was in der Superzeitung an Titeln veröffentlicht worden ist und wie dort geschrieben wurde und wie dort recherchiert wurde, das ist selbst in der Bild-Zeitung damals so nicht möglich gewesen. Und es ist schon ein Eskalationsmedium gewesen, das heute hoffentlich so in der Form nicht mehr möglich wäre.
Und man muss ja vielleicht auch noch für den historischen Kontext dazu sagen, dass in der DDR ja viel knapper und auch staatlich kontrolliert eben über Verbrechen berichtet wurde. Also kein Vergleich zu der reißerischen Boulevardpresse in Westdeutschland. Was macht jetzt auch noch diese neue mediale Form, auch in dieser Aggressivität, die Sie beschrieben haben mit den Menschen dort in Potsdam-Mittelmark?
Genau, also ich habe lange in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig recherchiert und habe geschaut, wann kam eigentlich das erste Mal etwas zu diesem Fall in den Medien und habe auch das Neue Deutschland, die Lokalpresse und alles durchgesucht. Und es war ja in der DDR generell Staatsräson, eben man spricht nicht über Mordfälle. Das gibt es nicht, Mörder haben wir hier nicht. Klar gab es die, aber es wurde eben nicht publik gemacht, mit Absicht wurde das so nicht gemacht. Das führte dann aber dazu, dass als die Mauer fiel und plötzlich in dieser Weise über solche Dinge berichtet wurden und es fing an mit dem dritten Mordopfer, die dann als Vermisstenfall in der Bild-Zeitung auftauchte und eskalierte dann bei dem Mordfall, wo das Baby mit ermordet worden ist. Und diese Grausamkeit, die dann in einer Weise ausgeschlachtet wurde, die wir uns heute kaum noch vorstellen möchten, führte natürlich nochmal dazu, dass die Menschen erst recht Angst geschürt bekommen haben. Und das in Kombination mit den vielen anderen Themen, die in dieser Zeitung vorkamen, war das, glaube ich, sehr toxisch, was dort damals passiert ist.
Ja, und in Kombination, ich verdränge das manchmal oder vergesse das manchmal, in Kombination auch immer noch mit den nackten Frauen, die auf dem Cover von auf der ersten Titelseite von diesen Zeitungen waren. Erzähltechnisch finde ich sehr geschickt, wie sie sozusagen diese Zeitungsebene da reinholen. Es macht nämlich die eine junge Hauptfigur Hedi, die beginnt ein Volontariat bei der Berliner Redaktion der Bild-Zeitung, die auch so explizit ostdeutsche Stimmen sucht in dieser Zeit. Und Hedi will eigentlich über diese Morde in ihrer Heimat berichten und das bekannt machen, auf diese ermordeten Frauen aufmerksam machen und muss dann also schon bald feststellen, ja, also diese Zeitung will skandalisieren, will Stimmung machen. Unglaublich fand ich trotzdem zu lesen, ja, welche Details aus den Ermittlungen, und das ist ja, glaube ich, auch historisch so gewesen, in der Bild-Zeitung auftauchen und auch das Geständnis des Mörders lesen wir im Wortlaut in der Bild-Zeitung am nächsten Tag. Wie war das überhaupt möglich?
Ja, das ist eine gute Frage, wie das möglich war. Ich bin nie in der Bild-Zeitungsredaktion gewesen. Die Bild-Zeitungsredaktion wollte auch keine Gespräche mit mir führen. Ich habe aber natürlich viele Artikel gelesen, habe ich ja schon erwähnt, und habe mir einfach die Frage gestellt, wie kann es dazu kommen? Wie muss eine Redaktion aufgebaut sein, dass solche Artikel dabei am Ende herauskommen? Und bestimmte Dinge habe ich natürlich auch, ich habe auch Zugang gehabt zu einem Ermittler, der damals in leitender Funktion war. Und Dinge, die dort erzählt worden sind, kann man sich dann zusammenreimen. Also das ist sozusagen, mir hat nie jemand gesagt, dort ist Korruption stattgefunden. Ich habe 100 Mark bekommen und dafür habe ich dem das Protokoll zugesteckt. Aber solche Gespräche wie, klar haben wir die Bild-Zeitungsredakteure zum Mittag eingeladen und da ist natürlich auch viel Wodka geflossen und klar. Und dann denkt man sich halt, wie ist das dann weitergegangen? Wie kann das passiert sein, dass man von einem Mittagessen mit viel Wodka dazu kommt, dass am nächsten Tag ein Geständnis über 3 Seiten in der Bild-Zeitung erscheint?
Ich finde, Ihr Roman lebt auch wirklich von den verschiedenen Perspektiven, die Sie einbringen. Also es gibt ganz viele Perspektivwechsel im Roman, was bis zum Schluss uns eigentlich so in der Spannung lässt, wer war denn jetzt eigentlich wirklich der Mörder? Also kurz vor Schluss denkt man nochmal, war es doch der Freund von der einen? Also genau, ich verrate da jetzt nicht zu viel, aber das ist auf jeden Fall, fand ich total spannend, wie Sie mit diesen vielen Perspektivwechseln arbeiten. Ich habe mich gefragt, gerade weil Sie jetzt auch den Ermittler erwähnt haben, mit denen Sie gesprochen haben, man fragt sich ja schon, wo war denn die ganze Zeit die Polizei? Ne? Also ich hatte den Eindruck, die Ermittlungen, die gehen ja quasi gar nicht voran, wenn die Polizei gerufen wird. Es dauert ewig, bis dann mal so ein einzelner Polizist vorbeikommt. Was war da los mit dieser Polizei?
Naja, die Polizei damals zur Wendezeit war ja selber erstmal mit sich selbst beschäftigt, damit zu schauen, wie geht es für mich persönlich, mich als Polizistin jetzt beispielsweise überhaupt weiter. Also die Polizei war damals ja auch in Teilen, nicht komplett, aber in Teilen ein Organ der Stasi oder durchsetzt von davon, dass man natürlich irgendwie mit einer Stasi zusammenarbeiten muss oder überwacht wird oder dann waren die Autos verwandt, dann wurde halt genau kontrolliert, wann welcher Polizist was macht und worüber die so reden dabei. Und als dann die Wende kam und das Ganze aufgearbeitet wurde, wurden natürlich auch viele dieser Verbindungen aufgedeckt. Und dann wurden die Polizisten ihres Amtes enthoben oder sind von alleine in den Westen gegangen. Und niemand wusste so genau, bin ich morgen eigentlich noch da? Was steht in meiner Akte? Was ist mit mir? Beziehungsweise kamen dann auch viele Polizisten aus dem Westen, die einem dann vor die Nase gesetzt wurden als neuer Vorgesetzter und der mir jetzt dann aber sagen darf, dass ich die letzten 40 Jahre meine Arbeit nicht richtig gemacht habe, weil wir machen alles ganz anders ab jetzt. Und dieses Gefühl von selber nicht wissen, wie es geht, wie geht's mit mir weiter, habe ich morgen noch Arbeit, welches Gesetz gilt eigentlich? Plötzlich war ja auch der Staat nicht mehr existent, das hieß auch ganz viele Gesetze waren nicht mehr existent, man musste wieder zur Schule gehen als Polizist. Das führte dazu, dass vieles eben untergegangen ist, leider. Und das ist wirklich so, dass die Ermittlungen zwar stattgefunden haben, die haben Hinweise gehabt, die sind auch Hinweisen nachgegangen, aber einmal war natürlich Potsdam-Mittelmark zu einem großen Prozentsatz bestand aus Wald und der Täter agierte im Wald und man kann halt schlecht irgendwie zu 10 durch den Wald ziehen und hoffen, dass man wen trifft. Und dann führt dann eben diese Umbruchszeit und beides zusammen führte dazu, dass diese Serie so lange andauern konnte.
Im Roman kommt auch immer wieder so ein Reflex von Fremdenhass vor. Also dann sagen die Figuren, okay, das kann eigentlich niemand hier von uns sein. Das muss jemand zum Beispiel aus dem Westen sein, dieser Mörder. Es kommen auch tatsächlich viele Menschen aus dem Westen, kaufen sich da Ferienhäuser im Umland von Potsdam. Was sagt uns denn, oder was hat Ihnen denn diese Mordserie, auch diese Recherche, diese Arbeit daran noch vielleicht fürs Heute gesagt, auch für diese Region?
Also ich glaube, dass dieses Gefühl von, wir sind hier ein kleines Dorf von 300 Leuten und kennen uns alle und plötzlich kommen die ganzen Westberliner und finden unser schönes Brandenburg hübsch und denken sich, ach fein, dann kaufe ich den Leuten mal die kleinen Häuser vor der Nase weg. Und ich bin plötzlich wertlos und habe nichts mehr, dass das ein Gefühl ist, was in der Wendezeit auch sehr präsent war, einfach weil es sehr, sehr oft passiert ist. Und dieses Narrativ von das Böse kann ja nicht in unserer kleinen DDR passiert sein. Wir sind ein abgeschlossener Raum, wir kennen uns alle, hier kommt niemand rein und niemand raus, also muss das irgendwie, das Böse muss von außen kommen. Das ist ganz klar, das kann nur von draußen kommen. Das ist was glaube ich auch so ein bisschen das Auslagern des eigenen grausamen, des eigenen Potenzials von grausamem Sein bedeutet. Also ich persönlich denke, dass so gut wie jeder Mensch das Potenzial hat, schlimme Dinge zu tun, dass das aber natürlich niemand gerne zugibt und dass ich deswegen die Veranlagung habe, als Mensch zu sagen, da passiert Böses, das muss außerhalb von meiner Einflusssphäre passieren. Und außerhalb von meiner Einflusssphäre war damals im Westen und ist heute eben außerhalb von Deutschland.
Sophie Somborane über ihren aktuellen Roman Keine besonderen Auffälligkeiten, basiert auf einem wahren Fall. Und ja, ich sage vielen Dank, Sophie Somborane, dass Sie heute hier waren.
Ja, vielen Dank.
keine besonderen Auffälligkeiten. Der Roman ist im Nautilus, in der Edition Nautilus erschienen. 296 Seiten, kosten 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ich umkreise meine ausgefransten Lippen mit einem Konturenstift, male sie rot und hauche in mein Spiegelbild: Wenn du in einem Jahr nicht schwanger bist, bringe ich dich um,
sagt sich eine Frau Mitte 30, deren Kinderwunsch immer drängender wird. In ihrem neuen Roman Anti Müller legt die Sprachkünstlerin und Autorin Jade Yasemin Önder offen, wie sich patriarchale Muster in scheinbar aufgeklärten Haltungen fortsetzen.
Wir waren noch nicht lange zusammen. Erster Urlaub, Italien und so weiter. Da hatte ich K. schon auf eine Bank gesetzt und ihm gesagt, dass ich übrigens ein Kind will und er sich gerne verpissen könne, wenn ihm das anders geht.
Anti Müller ist kein Liebesroman. Es ist eine schonungslose Analyse verkrusteter Strukturen. Mit großer poetischer Präzision seziert Önder die Mechanismen moderner Beziehungen sowie eines vermeintlich feministischen Kulturbetriebs. Heute Abend in Bremen.
Nein, stopp, schwöre ich mir. Heute und hier werde ich jemanden kennenlernen, der mir ein Kind macht. Von mir aus auch auf einem Abstellgleis im Wedding.
Anti Müller, die Lesung mit Jade Yasemin Önder, heute um 19.30 Uhr im Buchladen Ostertor in Bremen. Morgen in Hamburg, danach in Frankfurt am Main. Am letzten Tag der Abiturprüfungen im Jahr 2002 fallen Schüsse im Erfurter Gutenberg-Gymnasium. Autor Caleb Erdmann erlebt diesen Amoklauf als Elfjähriger, wird mit seinen MitschülerInnen evakuiert und registriert in den folgenden Wochen die Hilflosigkeit der Erwachsenen im Angesicht dieser Tat. Mehr als 20 Jahre später bricht das Ereignis völlig unerwartet erneut in sein Leben ein und löst eine obsessive Beschäftigung mit dem Sujet aus, die in ein Romanprojekt münden soll. Die Ausweichschule ist ein pointierter, persönlicher und erschütternder Text über ein Phänomen, das uns weltweit umtreibt. Heute Abend liest Caleb Erdmann daraus in Erfurt.
Mein Vorhaben war, die Frage zu beantworten, welche Rolle eigentlich Literatur spielen kann in Fragen von Verantwortung, Trauma, Verarbeitung, Therapie.
Die Ausweichschule, die Lesung mit Caleb Erdmann heute um 18 Uhr im Augustinerkloster in Erfurt. Danach liest er in Neustrelitz und in Bonn.
Sie meinen, auch DDR ist ja nicht ein reines Zwangssystem gewesen, sondern die Menschen haben sich ja da drin auch angepasst, haben Gewohnheiten entwickelt, haben Selbstregulierungsmechanismen entwickelt.
In ihrem neuen Roman Selbstregulierung des Herzens entfaltet Autorin Peggy Mädler ein vielfältiges Panorama des Lebens in der DDR und im frisch wiedervereinigten Deutschland. Im Zentrum stehen Georg, der anfangs noch hofft, seinen Staat mit Hilfe von ersten Computern und Kybernetik vorwärts zu bringen, und die Künstlerin Mona. Eine Geschichte über Liebe und Freundschaft in einer Welt, die Vertrauen nicht kennt. Heute Abend liest Peggy Mädler in Rheinsberg.
Letztlich hatten sie Glück gehabt, mit Menschen und Umständen. Letztlich war es nur Zufall, dass es ihnen nicht an den Kragen ging. In ihrem Hüttenreich inmitten unzähliger Stasi-Objekte, nur wenige Meter Luftlinie von ihnen entfernt, wie sie nach 1989 erfuhren. Auf ihrer Insel am Feld.
Selbstregulierung des Herzens. Der Roman behandelt die Fragen von Freiheit und Selbstbestimmung auf der einen und Planbarkeit und Kontrolle auf der anderen Seite. Peggy Mädler liest heute um 18 Uhr im Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum in Rheinsberg, danach in Potsdam und in Bremen.
Die Literaturtipps von Ilka Lorenzen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Globalisierung der letzten Jahrzehnte, die wird in Wirtschaft und Politik gern als Erfolgsgeschichte erzählt. Also offene Märkte bedeuten mehr Wohlstand für alle, weniger Armut, neue Aufstiegschancen für ganze Staaten. Der aktuelle Krieg im Iran, der erzählt uns schon eine etwas andere Geschichte der Globalisierung. Und der Ökonom Patrick Kaczmarczyk, der hat jetzt ein Buch darüber veröffentlicht, also über eine andere Erzählung der Globalisierung. Zerfall der Weltordnung heißt das Buch. Die Ignoranz des Westens und der Aufstieg des globalen Südens. Rezensent Konstantin Hühn, der hat das Buch gelesen. Hallo Konstantin.
Hi.
Die Ignoranz des Westens, ich fange mal bei diesem Untertitel an. Was meint Kaczmarczyk genau damit?
Ja, Patrick Kaczmarczyk ist Entwicklungsökonom und arbeitet als Berater für die UNCTAD, das ist die UN-Behörde für Welthandel und Entwicklung. Und als solcher kennt er sich sehr gut aus mit der Bilanz der Entwicklungspolitik der letzten Jahrzehnte. Und auf Grundlage dieser Erfahrung kommt er eben zu dem Schluss, dass die globale Wirtschaftsordnung, die wir hier im Westen gerne als fair und als regelbasiert bezeichnen, dass die Entwicklung ärmerer Länder eigentlich systematisch behindert hat. Vom Zuschnitt der internationalen Institutionen bis zur Funktionsweise der Kapitalmärkte, all das bevorteilt eigentlich die reichen Länder und diese reichen Industriestaaten, die blenden das aus oder sie erhalten sogar diese Ordnung eben aktiv aufrecht.
Und das belegt er?
Ja, er versammelt da tatsächlich eine ganze Reihe wirklich erstaunlicher bis schockierender Anekdoten und Zahlen. Ein prägnantes Beispiel ist vielleicht die Summe der jährlichen Hilfsgelder, also der Entwicklungshilfe, im Vergleich zu den Zinszahlungen, die die ärmeren Länder jedes Jahr für Kredite leisten müssen. Und die Entwicklungshilfe ist eben nicht mal halb so hoch wie die Zinszahlungen, die in die andere Richtung fließen. Okay. Dazu kommen strukturelle Mechanismen, die Abhängigkeit von Kapitalmärkten, von der Geldpolitik der reichen Staaten, die Nachwirkungen kolonialer Ausbeutung, so IWF-Reformauflagen, also vom Internationalen Währungsfonds. Und all diese Faktoren, die bilden einen Teufelskreis, der eben dann viele Länder in Armut gefangen hält, wie Kaczmarczyk zeigt. Und noch ein besonders erschreckendes Beispiel vielleicht, das sind die sogenannten Geierfonds, das wusste ich wirklich vorher nicht. Die kaufen kriselnde Staatsanleihen auf für Spottpreise und klagen dann aber die volle Rückzahlung ein. Und das führt eben zum Teil wirklich zu ausgewachsenen Hungersnöten, etwa 2002 in Malawi, da sind tausende Menschen deswegen gestorben.
Jetzt gibt's ja aber auch Fortschritte, die sich belegen lassen. Also es gibt ja tatsächlich sinkende Armutszahlen, tatsächlich einen wachsenden Wohlstand, eine wachsende Mittelschicht. Wie integriert er das jetzt in seine Argumentation?
Ja, das erkennt er durchaus an und sagt auch, nee, das müssen wir sehen natürlich. Aber er zeigt eben auch, er beschäftigt sich damit wirklich sehr ausführlich in einem ganzen Kapitel und er zeigt eben auch, diese Fortschritte, die sind auf wenige Länder konzentriert. Das ist eben kein globaler Fortschritt, sondern eigentlich ein sehr regional fokussierter. Also wenn man China vor allem, aber auch Indien, Indonesien und Vietnam rausrechnet, dann, so zeigt er, bleibt von diesen Fortschritten eigentlich kaum was übrig. Und gerade diese paar Länder, diese Ausnahmen, die haben ihren Aufstieg eben nicht durch marktliberale Reformen erreicht, wie sie der Westen die ganze Zeit fordert und empfiehlt, sondern durch staatliche Eingriffe, durch Subventionen, durch den Schutz von Schlüsselindustrien. Also genau das, was der Westen selber im Zweifelsfall auch selber praktiziert, wenn es drauf ankommt, aber armen Ländern eben systematisch verwehrt.
Und was folgt jetzt aus dieser Kritik? Also hat Patrick Kaczmarczyk sowas wie Reformvorschläge?
Ja, am Ende des Buches nennt er da eine ganze Reihe von Dingen. Das alles aufzuzählen würde hier zu weit führen. Aber um so ein paar Stichworte zu nennen, eine Reform des Internationalen Währungsfonds wäre ganz zentral ihm zufolge, weil der ist aktuell eben von westlichen und von US-Interessen sehr stark dominiert. Mehr finanzpolitischer Spielraum für Entwicklungsländer, damit die überhaupt erstmal eine eigenständige Entwicklungspolitik, Wirtschaftspolitik fahren können. Oder auch die Eindämmung so kurzfristiger Devisen- und Währungsspekulationen. Darunter leiden diese Länder nämlich ganz massiv. Kaczmarczyk ist aber realistisch genug, um einzusehen oder zuzugeben, dass das gerade kaum Chancen auf Erfolg hat, weil eben die Industriestaaten und darunter spielt auch Deutschland eine sehr unrühmliche Rolle, weil diese Staaten solche Veränderungen eben wirklich immer wieder blockieren, wie auch die Geschichte zeigt. Und er plädiert deshalb dafür, erstmal aufzuklären, die Debatte zu versachlichen. Dazu leistet sein Buch ja auch einen Beitrag, weil hierzulande dominieren halt immer noch Desinteresse oder auch so eine rechtspopulistische Vereinnahmung, Stichwort Radwege in Peru. Und er zeigt demgegenüber, dass eigentlich auch die Industriestaaten wirklich ein Interesse hätten an einer gerechteren Weltordnung, weil nur die eben langfristig Lösungen ermöglicht für globale Krisen, für Flucht, für Kriege. Und dagegen schützt halt auch die höchste Mauer den Westen nicht langfristig.
Jetzt ist Patrick Kaczmarczyk Wirtschaftswissenschaftler. Du hast es uns jetzt sehr verständlich heruntergebrochen, Konstantin. Aber wie schreibt denn dieser Autor, dieser Wissenschaftler? Und vielleicht auch, wie viel braucht man Vorwissen? Wie verständlich ist das Buch zu lesen?
Ja, das hat mich besonders beeindruckt an dem Buch, dass es bei aller empirischen Dichte und bei aller Präzision auch in den Zahlen und in der Argumentation wirklich sehr verständlich ist, sehr nachvollziehbar. Es ist überhaupt kein Insider-Text. Sondern total auch für ökonomische Laien geeignet, finde ich auch eine gute Einführung in ökonomisches Denken. Und generell würde ich sagen, es ist für alle interessant, die verstehen wollen, wie Reichtum und Armut auf globaler Ebene zusammenhängen und wie tief wir alle verstrickt sind in die globalen Krisen. Sehr empfehlenswert.
Das Buch Zerfall der Weltordnung, die Ignoranz des Westens und der Aufstieg des globalen Südens von Patrick Kaczmarczyk ist erschienen im Westend Verlag, 224 Seiten, 18,99 Euro kosten die. Ich sage vielen Dank an Konstantin Hühn für die Buchkritik.
Danke.
Die Buchbranche, die sagt gern von sich, sie ist keine Branche wie jeder andere. Und stimmt schon, allein wer auf der Leipziger Buchmesse vor ein paar Wochen war und da miterlebt hat, hat, wie so alle Verlage und Verbände da zusammen protestiert haben vor allem gegen den Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der drei linke Buchhandlungen vom Buchhandlungspreis ausgeschlossen hatte. Der hat schon erlebt, das war ein bemerkenswerter Moment dieser Branche. Gleichzeitig, finde ich, ist es aber auch immer so ein Mythos, der bemüht wird. Ja, die Buchbranche, die steht besonders solidarisch zusammen. Am Ende des Tages müssen nämlich auch beim Geschäft mit Büchern schwarze Zahlen geschrieben werden. Literarisch solidarisch. Perspektiven auf einen neuen Literaturbetrieb, so heißt jetzt eine Textsammlung, die sich so mit diesem Solidaritätsspannungsfeld beschäftigt. 17 AutorInnen, die haben darin geschrieben, darüber, wie der Literaturbetrieb manche Menschen einlädt, andere ausschließt, gegeneinander stellt und wie ja alles ein bisschen solidarischer gestaltet werden könnte. Herausgegeben hat diese Anthologie die Autorin Hatice Acıköz und sie ist mir jetzt zugeschaltet aus Hamburg. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung, Miriam.
Literarisch solidarisch heißt Ihre Anthologie. Ja. Was genau meinen Sie denn mit Solidarität im Literaturbetrieb?
Ich meine, dass was jetzt zum Beispiel passiert ist mit den Buchhandlungen, das war richtig schön, finde ich, dass wir so alle zusammengekommen sind und uns alle gegen eine Sache gewehrt haben, von der wir wussten, dass sie nicht richtig ist. Und sowas würde ich mir einfach viel mehr wünschen. Also zum einen wollte ich mit diesem Buch zeigen, den AkteurInnen zeigen, die vielleicht nicht so viel über den Betrieb wissen, zum Beispiel BloggerInnen, was genau die Bedingungen sind für AutorInnen, unter welchen Bedingungen sie schreiben. Und ich wollte natürlich auch den GatekeeperInnen etwas so an die Hand geben, weil ich ja auch einen Podcast habe, der auch literarisch-solidarisch heißt. Mhm. Und da verpuffen Dinge aber sehr oft sehr schnell im Internet. Und ich wollte so etwas Handfestes haben, mit so einer Liste auch drin am Ende, was man GatekeeperInnen einfach in die Hand geben kann, um denen zu zeigen, das hier sind Punkte, die man verbessern könnte.
Also dann richtet sich dieser Band schon an, wer würden Sie sagen, sind denn diese Gatekeeper, von denen Sie sprechen?
Das sind zum Beispiel Agentinnen, VerlegerInnen, auch Leute wie Sie, also Leute vom Radio, Feuilleton-JournalistInnen, also alle Leute, die irgendwie dazu beitragen, dass Bücher gesehen werden, gehört werden und natürlich auch verlegt werden.
Und ganz konkret, was sind so Forderungen, wo Sie sagen, das konkret müssten die machen oder anders machen?
Das steht im Buch, also gerne kaufen. Aber wir haben so ganz am Ende eine ganze Liste mit Dingen, die konkret umgesetzt werden können. Und zum Beispiel gestern hatten wir die Premiere im Literaturhaus Hamburg und da war zum Beispiel Seda Çalışkanoğlu dabei. Sie hat den Text geschrieben übers Bloggen und sie hat zum Beispiel konkret reingeschrieben, dass sich der Feuilleton ein bisschen verändern könnte und vielleicht mehr über Menschen berichtet, die nicht immer super viel Aufmerksamkeit für ihre Texte bekommen, beziehungsweise eben zum Beispiel auch mehr marginalisierte Stimmen einfach mal auch bespricht, anstatt immer nur die neuen weißen 20-jährigen Boys aus dem Betrieb.
In dem Band schreiben jetzt ja 17 AutorInnen oft aus einer oder eigentlich fast immer aus so einer eigenen Betroffenheit auch heraus, ne? Also wie ihre eigenen Stimmen eben kaum gehört werden im Literaturbetrieb oder wie sie es schwierig haben. Andrea Schöne, die schreibt zum Beispiel, wie es ist, als ein Mensch mit Behinderung Teil des Betriebs zu sein oder was sie sich eben auch wünscht. Heike Geißler schreibt über Ageism, also über Altersdiskriminierung. Mariam Arras schreibt über solidarische Juryarbeit, was das bedeutet. Als Sie jetzt diese Beiträge zusammengestellt haben, wie geht man damit um, dass natürlich jetzt wieder dieser Effekt eintritt, dass Betroffene sozusagen ihre eigene Betroffenheit erklären müssen, ja, dass es so ein Chor der Betroffenheit wird. Wie gehen Sie damit um, wenn man so ein Band zusammenstellt?
Also wir waren relativ offen, also jeder konnte auch immer zu mir kommen, wenn irgendwas war und manche Leute sind auch zu mir gekommen, die nicht unbedingt eine Form gefunden haben für den Text, zum Beispiel Sarah Berger hatte so ganz viele Textschnipsel und hat mir geschickt und gesagt, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Und wir haben das dann zusammen ausgearbeitet zu so einem Theatertext, den ich wirklich sehr mag, der super experimentell geworden ist. Aber ich habe auch sehr oft mit Leuten telefoniert, die einfach nur mit einer anderen Person aus dem Betrieb irgendwie sprechen wollten, die einfach nur so ein bisschen auch, so ein bisschen ranten wollten über den Betrieb, also einfach so ihr Leid mir erzählen wollten. Und das habe ich auch immer sehr gerne gemacht. Also dieser Betrieb lebt ja auch davon, dass man Dinge weiß und dass man Informationen hat und dass man sich austauscht. Also habe ich das immer sehr gerne gemacht. Aber es war mir ehrlich gesagt auch lieber, wenn Leute aus ihrer eigenen Perspektive erzählt haben, weil das fand ich dann war auch ein bisschen eindringlicher und konnte man auch, glaube ich, als Leserin besser aufnehmen.
Jetzt sind ja eben zwangsläufig viele dieser Texte im Band sehr persönlich und Sie schreiben auch einen Text ganz am Anfang eben von dem Buch und da legen Sie zum Beispiel also ungewöhnlich offen oder eben ungewöhnlich transparent die Finanzierung von diesem Projekt offen. Sie haben ein Jahr lang oder über ein Jahr an diesem Buch gearbeitet, ja gerade schon ein bisschen gesagt, auch viel Textarbeit mit den AutorInnen gemacht. Sie haben 2000 Euro dafür bekommen, 500 Euro Vorschuss, also jetzt nicht viel Geld. Ist sowas offen zu legen auch schon eine Art oder ein Teil von Solidarität?
Ja, ich finde auf jeden Fall. Also ich würde das eigentlich mir sehr gerne wünschen, dass mehr AutorInnen am Ende in ihrer Danksagung vielleicht einfach reinschreiben, was für einen Vorschuss sie bekommen haben und welche Angebote sie bekommen haben. Und das wollte ich unbedingt in dieser Anthologie machen. Also wenn nicht in dieser Anthologie, wo dann? Und wenn ich irgendwann einen Roman habe, dann würde ich auch sehr gerne am Ende versuchen durchzusetzen, da meinen Vorschuss reinzuschreiben. Weil das ist eine sehr wichtige Info für andere AutorInnen, für Leute aus dem Betrieb, wie viel Geld da immer hintersteckt. Und jetzt 2000 Euro ist ja jetzt auch nicht wirklich viel für die ganze Arbeit. Mhm. Aber tatsächlich haben mir andere Leute gesagt, die auch schon was herausgegeben haben, dass das sogar noch sehr gut ist. Also wollte ich unbedingt ins Vorwort reinschreiben, direkt, was die Finanzierung hier ist. Weil das eben super gut zu diesem Projekt gepasst hat, auch mal etwas ganz transparent zu zeigen.
Ich habe jetzt auch schon so ein paar, ich würde fast sagen, Beispiele von Solidarität gehört. Ne? Also wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie tauschen sich aus mit anderen AutorInnen, vielleicht auch mit anderen AutorInnen, die solche Anthologien verlegt haben. Ist das schon ein Moment von Solidarität, was sozusagen schon existiert, was Sie schon erleben im Betrieb? Gibt es dafür noch mehr Beispiele? Wo würden Sie sagen, findet Solidarität schon statt?
Ja, total. Also unter AutorInnen würde ich sagen, ist immer sehr viel Solidarität. Weil ich bin ja jetzt auch aus dem Bereich, deshalb bei den VerlegerInnen und AgentInnen weiß ich nicht, wie das läuft. Aber deshalb habe ich ja auch den Podcast und wollte mit den Leuten dann auch mal sprechen und wissen, wie es ist. Aber unter AutorInnen ist extrem viel Solidarität. Und wenn ich immer eine Frage habe, dann gehe ich eigentlich immer zu AutorInnen, die schon viel mehr Erfahrung haben als ich. Und alle sind wirklich super nett und wollen wirklich auch helfen und die wollen, dass der Betrieb sich verändert. Zum Beispiel tausche ich mich immer sehr oft aus mit Rasha Hayat, die mir wirklich immer extrem viel hilft und immer auch Informationen weitergibt. Also niemand ist so wirklich, hat wirklich Probleme damit, Informationen weiterzugeben, die man ja auch braucht, um zu wissen, was jetzt gerecht ist und was nicht oder was man noch verlangen könnte von einem Verlag und was nicht. Deshalb unter AutorInnen, finde ich, ist da super viel Solidarität.
Und haben Sie auch versucht, so Menschen anzufragen, von denen Sie sagen würden, die sind noch gar nicht so solidarisch? Also vielleicht so ein paar Gatekeeper, Verleger oder AgentInnen. Haben Sie die gefragt, ob die auch einen Text schreiben wollen für den Band?
Oh, ich wollte. Aber wir hatten ja nicht, also ich wollte noch viel mehr Kapitel machen, aber irgendwann war es dann auch zu viel. Also dann war es irgendwann auch, es ist ja auch kein Buch, das wirklich super einfach ist zu lesen. Also es ist ja auch ein bisschen anstrengend, immer so darüber zu lesen, was nicht so gut läuft. Also es ist auch kein Feel-Good-Buch einfach. Mhm. Deswegen noch mehr Kapitel wären einfach zu viel gewesen. Aber ich wollte unbedingt LektorInnen, Leute von Verlagen, AgentInnen einladen. Aber da ist immer das Problem, die arbeiten ja irgendwo. Die sind ja angestellt. Deshalb weiß ich dann immer nicht, wie ehrlich die sind.
Vielleicht gibt es ja aber auch ein Band 2 und da kann man nochmal neu über dieses Problem des Arbeitgeber oder eben der Geldgeber nachdenken. Hadice Atikers im Deutschland von Kultur, erstmal mit Band 1 sozusagen von dieser Textform. Sie hat herausgegeben, die Anthologie Literarisch-Solidarisch Perspektiven auf einen neuen Literaturbetrieb ist erschienen im Verbrecher Verlag. 200 Seiten, 20 Euro. Und ich sage vielen Dank, Frau Atikers, für dieses Gespräch.
Danke auch.